Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein können. Es ist ungewohnt, in so viele Gesichter auch ohne Maske zu blicken. Ihr seht gut aus. Ihr mit Maske auch. Danke. Ja, mein Thema heute ist passend zum Sonntag in 2 Tagen. Ich wollte einfach mal über den Palmsonntag mit euch gemeinsam nachdenken. Ich finde, der Palmsonntag ist auch so ein Tag, der so ein bisschen ja verniedlicht ist, wo man so mit diesen Palmzweigen rumläuft und diese Palmkätzchen hat. Und ich dachte mir, was steckt eigentlich hinter diesem Tag? Und wir starten ja auch in die Karwoche. Ihr seht die Bilder hinter mir. Ich finde, die sind sehr inspirierend und die begleiten diese Karwoche auch sehr gut. Kar kommt von Kara, das ist ein althochdeutsches Wort, das heißt Leiden. Also die Leidenswoche beginnt mit dem Palmsonntag und interessanterweise eben nicht mit so Leiden oder so einer gewissen Tristesse, sondern mit Jubel. Der Palmsonntag ist ein Jubeltag und darüber soll es heute in der Predigt gehen. Über den Palmsonntag, die Frage mit den jubelnden Fans am Straßenrand, die Palmzweige gewedelt haben, die geschrien haben, und mit der Frage, wo waren die denn dann eigentlich 5 Tage später? Und was ist vielleicht ein Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger, zwischen einem, der am Straßenrand steht und einem, der am Kreuz steht? Lasst uns das mal gemeinsam überlegen. Die Bibelstelle, die wir zum Palmsonntag lesen, das finde ich immer spannend, wenn eine Bibelstelle in 4 Evangelien vorkommt. Das heißt, die ist schon irgendwo wichtig und die ist nahezu identisch überliefert. Ich habe einen Text rausgesucht aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Es war aber einige Tage vor dem Passafest, als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da? Dann antwortet, der Herr braucht ihn. Er lässt ihn bald wieder zurückbringen. Kurzer Einschub, das finde ich so besonders nett. So oft in der Bibel so kleine Side-Stories, ja. Macht dir keine Sorge, der Esel kommt zurück. Klasse. Also weiter im Bibeltext. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden und sie banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ die gewähren. Nochmal ein kurzer Einschub. Auch das finde ich so cool. Zum einen, dass sie den mitgeben, weil Jesus hat es ja vorausgesagt. Also ist so ein prophetisches Wort von Jesus. Geht da hin, dann macht ihr das, dann kriegt ihr das. Ja, war so. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass man Fremden sein kostbares Lasttier mitgibt. Sie brachten den jungen Esel, weiter in der Bibelstelle, zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere rissen aus den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosanna, gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Soweit der Bibeltext zu dem Palmsonntag. Also Jesus zieht ein. Und er wird mit Jubel begrüßt wie ein Star. Ja, da wird der rote Teppich ausgerollt, die Fans stehen jubelnd am Straßenrand. Was ist das auch für eine Symbolik, wenn man sich das mal anschaut? Das sieht auf den ersten Blick von den Gegenständen auch so harmlos aus. Ja, Zweige, Esel, paar Kleider auf dem Boden. Aber wer sich im Alten Testament ausgekannt hat damals, und die kannten sich damals aus in ihrer Schrift, der wusste sofort, was dieses ganze Szenario für eine Sprengkraft hatte. Der Esel, mit dem Ritt auf dem Esel erfüllt sich eine Voraussage, die wir im Propheten Sacharja im Alten Testament lesen. Da steht nämlich, dass der messianische Friedefürst auf einem Esel einziehen wird. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, Gerecht ist er und Rettung wird ihm zuteil. Demütig ist er und er reitet auf einem Esel, ja auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ist doch verrückt, oder? Das war hunderte von Jahren vorher gesagt, dass der Messias auf einem Esel einreiten wird und so passiert's. Und was dann natürlich im Bild noch mitschwingt, ist, in der Sacharja-Stelle geht's weiter, wo es heißt, dieser Messias, der wird kommen und befreien und erretten und die Unterdrückten befreien. Das schwang da alles mit diesem harmlosen kleinen Esel. So, wow, der Messias. Dann haben wir noch die Palme. Das war schon in der Antike ein Symbol zur Huldigung der Könige. Es war also nicht irgendwie so ein kleines Zweiglein, sondern das war ein königliches Objekt. Die Kleider auf dem Weg, gibt's im Zweiten Könige eine Stelle im Alten Testament, wo auch dem König die Kleider ausgebreitet wurden. Das ist so ein Zeichen von Demut, dass man seine Kleider hinwirft und jemand kann drüber gehen, so wie der Gentleman für die Frau, die er begleitet, seinen Mantel über die Pfütze legt, damit die Frau trockenen Fußes drüber gehen kann. So, Jesus soll also nicht den Boden berühren, den schmutzigen Boden. Die Kleider auf dem Weg. Und dazu dann noch, dieses ganze Szenario wird begleitet von diesen Hosianna-Rufen, errette uns, Hosianna. Das ist ein Psalm, der da zitiert wird, Psalm 118, da steht es wörtlich, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Und das Ganze, was eh schon irgendwie verrückt genug ist, ist eingebettet in das bevorstehende Passafest, was auch gefeiert wird. Und das Passafest ist ja auch hoch besetzt. Das erinnert die Juden an den Auszug aus Ägypten, aus der Befreiung von der Fremdherrschaft. Und das war auch so ein Angsttag für die römischen Besatzer dort. Ja, immer wenn Passa war, dann war das so ein Schmelztiegel der Nationen. Und da brodelte es. Und mitten in diese Situation hinein, in diesen Ausnahmezustand, kommt also dieser Jesus auf diesem Esel. Was für ein Statement, was für eine Provokation. Was für eine Messias-Erwartung ist da mitgeschwungen? Ja, Jesus wird eben wie ein König, wie ein Superstar empfangen. Und da merkt man auch nichts mehr von dieser Zurückhaltung. Jesus hat ja die ganzen Jahre vorher immer gesagt, bitte sagt nichts und nicht weitersagen und hat alles so zurückgehalten. Meine Zeit ist noch nicht gekommen und jetzt, wow, jetzt ist seine Zeit gekommen. Ja, er zieht da ein, er lässt es zu und das finde ich spannend. Ja, unser zurückhaltender Jesus lässt sich feiern. Und dann heißt es im Palmsonntagsbericht im Johannesevangelium, die Pharisäer aber sprachen untereinander, die waren echt geschockt, die haben sich gedacht, was passiert da? Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, und das ist ein cooler Satz, alle Welt läuft ihm nach. Das ist Palmsonntag, ja, alle Welt ist Jesus nachgelaufen. Und das ist das, was ich so nicht in meinen Kopf reinkriege, ja, und da werden wir dem mal nachgehen, ja, wo ist denn die ganze Welt, die ihm nachläuft, ein paar Tage später? Weil zugleich ist nämlich Palmsonntag auch der Anfang eben der Karwoche. Der Woche, die das Leiden und das Sterben von Jesus zum Gegenstand hat. Bereits wenige Tage nach diesem begeisternden Empfang wird eine fanatisierte Menge ganz andere Dinge rufen. Dann heißt es nicht Hosianna, dann heißt es kreuzige ihn. Und das ist die andere Seite des Palmsonntags. Palmsonntag ist das Eingangstor in die Leidensgeschichte von Jesus. Denn bereits 5 Tage später verlässt der gefeierte Superstar, den die Menge für den erwarteten Messias und Befreier hielt, dieser Jesus verlässt die Stadt, geschlagen, gedemütigt, erniedrigt, gefangen, herausgeführt zum Hügel Golgatha, um dort gekreuzigt zu werden. Das ist eigentlich ein Zerrbild des Palmsonntagskönigs. Dornen statt Palme, ein verhöhnender Purpurmantel, den man ihm umlegt, statt der Kleider auf dem Weg, kreuzige ihn statt rette uns. Ja, was ist da passiert? Wo waren die Fans? Ein paar Tage später. Wo sind die ganzen Follower hin? Was ist mit alle Welt läuft ihm nach? Möchte man mit Loriot fragen, ja, wo laufen sie denn? Wo sind sie denn jetzt? Natürlich ist es jetzt von unserer Warte aus leicht zurückzublicken und zu sagen, ja, wie konnte das passieren? Wo war denn die Begeisterung? Und es kann ja nicht sein, dass die Menschen sich abgewandt haben. Aber weiß ich, wo ich gestanden wäre am Palmsonntag oder dann ein paar Tage später am Kreuzesweg? Wo wäre ich denn gewesen? Was für ein Follower wäre ich gewesen? Bin ich weg, wenn es eng wird, ja? Wenn die Menge laut schreit, wenn alle eine andere Meinung haben als ich, wenn es gefährlich wird, sich zu bekennen, wenn es einsam wird am Kreuz? Das ist doch menschlich, das ist doch so menschlich und das ist den besten, den auserwählten Jüngern passiert, dass sie weg waren? Also können wir uns da nicht drüber erheben und sagen, was ist denn da passiert? Wo war da der Glaube? Tja, ich würde sagen, es ist auch für uns mal Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme. Denken wir doch erstmal über den Fan nach. Was ist ein wahrer Fan? Ich denke, wir leben in einer Zeit, da sind wir es gewohnt, Follower zu sein. Wir sind schnell Fans und es geht ja auch total einfach. Wir müssen ja nur so einen kleinen Like-Button drücken und schon sind wir ein Fan. Schon sind wir ein Follower. Wir verteilen Herzchen, das geht ganz leicht. Probieren wir es mal aus. Wollt ihr euch das zeigen? Nochmal drücken? Ja, genau. Schaut, da hat meine Seite. Herzchen, Herzchen, I like. Oh, I like. Das like ich auch. Oh, super. Nochmal ein Herzchen, like. Ja. So schwer ist es nicht, ein Follower zu sein, ein Fan. Jetzt schauen wir mal, was denn ein Fan ausmacht. Ein echte Fans verpassen kein Spiel, kein Konzert und die planen ihr Leben nach den Auftritten und nach den Matches und ihren Urlaub. Ich denke, so, wir als christliche Fans, wir haben auch eine Dauerkarte für unsere Kirche und wir haben einen festen Stammplatz in unserer Kirche in der Bank. Und das ist gut, es sei denn, die Maskenregelungen ändern sich, dann tauscht man vielleicht mal durch. Aber es ist eher selten. Echte Fans, die kennen sich aus. Sie studieren die Statistik, sie kennen jeden Spieler inklusive Einkaufspreis. Sie wissen, wie teuer der Stadionbau war und wann das letzte Triple gewonnen wurde. Ein echter Jesus-Fan, der kennt sich auch aus, der kennt seine Bibel. Der hat eine gut sortierte christliche Bibliothek zu Hause. Echte Fans zahlen jeden Preis. Sie zahlen jeden Ticketpreis, egal wie hoch der ist. Und sie konsumieren immer teurer werdende Würstchen und Getränke im Stadion. Das macht gar nichts aus, das gehört dazu. Und als christlicher Fan, ja, da habe ich auch so einen Überblick über meine Finanzen, über meine Spenden. Da bin ich auch bereit zu investieren. Ich lege auch mal ein bisschen mehr drauf, wenn der Zweck dafür geeignet ist. Echte Fans fallen auf. Geht mal durch die Fußgängerzone, wenn, keine Ahnung, die Bayern und noch irgendein anderer Verein spielen. Du erkennst die sofort, ja, wer zu wem gehört. Die Fans, die erkennt man, die schwenken Fahnen, die tragen Schals, die schreien Schlachtrufe, die singen, die tanzen. Du hast die richtige Farbe an, wenn du zum richtigen Verein gehörst. Das ist eine Fangemeinde. Als christliche Fangemeinde können wir das auch, aber hallo. Fischsticker auf dem Auto, Lobpreismusik, T-Shirt mit All-in-Aufdruck. Und echte Fans sind treu. Sie kommen bei Wind und Wetter, egal ob es ein Stehplatz ist oder ein Platz in der VIP-Lounge. Hauptsache dabei sein. Das ist wie bei uns christlichen Fans auch. Uns ist doch auch das Wetter egal, oder? Wir stehen bei jedem Wetter auf dem Stachus und versuchen, Menschen anzusprechen. Oder wir gehen am Freitagabend beim schönsten Biergartenwetter selbstverständlich in den Gottesdienst, oder? Ja, da kommen keine Zweifel auf. Treue Fans folgen ihrem Verein überall hin, nicht nur zu Auswärtsspielen, auch beim Abstieg in die Zweitklassigkeit. Alle 60er-Fans wissen, wovon ich spreche. Das ist der Verein für die Leidensfähigen. Als christlicher Fan weiß ich auch, wo ich dazugehöre, ja, wo meine Gemeinde ist, meine Gemeinde, mein Pastor, mein Hauskreis, meine christlichen Freunde. Und ich lasse mich auch nicht entmutigen, wenn vielleicht meine Gemeinde einfach die 200er Mitgliedergrenze nicht reißt. Egal. Ich bin treu. Das sind die wahren Fans. Die sind treu, die investieren was, die sind nach außen sichtbar, die kennen sich aus und das ist wichtig. Ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist total wichtig. Das Fansein gehört dazu. Ja, wir müssen diese jubelnde Begeisterung haben für Jesus, so wie im Stadion. Ja, das gehört einfach dazu, dass wir ohne christliche Fans gibt's keine Fangemeinde. Wir sind eine Fangemeinde, aber ich denke, wir können einen Schritt weitergehen. Wir können sozusagen über den Palmsonntag hinausgehen von diesem jubelnden Fan sein, am Rand stehen, ausgestattet sein mit den Zweigen. Ich glaube, dass Jesus sich nicht nur Fans wünscht, sondern er fordert uns heraus, buchstäblich noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich Follower zu sein. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Vielleicht bin ich der größte Fan von Jesus, aber lass dich fragen, bist du deswegen auch ein Nachfolger? Das ist jetzt der dritte Teil der Predigt, wo wir nochmal ganz kurz drüber nachdenken, was meint die Bibel, wenn sie von Nachfolge spricht, in Abgrenzung auch zum Fansein. Behaltet bitte immer im Hinterkopf, Fansein ist gut. Nicht Fansein ist schlecht, Fansein ist gut. Aber Nachfolger sein ist nochmal eine andere Qualität. Vom Unterschied zwischen Fan und Nachfolger. Ein Fan bewundert, ein Nachfolger liebt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Am Palmsonntag gab es so viele Bewunderer. Die sind einer bestimmten Vorstellung vom Messias gefolgt, aber nicht dem Messias. Er wird uns befreien von der römischen Fremdherrschaft, aber sie haben nicht zugehört. Sie sind einem Bild gefolgt, aber nicht der Realität. Sie bewunderten Jesus, aber sie waren nicht bereit, sich auf ihn einzulassen. Papst Franziskus hat letztes Jahr bei der Palmsonntagsmesse 2021 folgenden Satz gesagt, den finde ich sehr schön. Mehrere Sätze, finde ich alle schön. Bewunderung kann recht weltlich sein, sagt Papst Franziskus, weil sie den eigenen Geschmack und die eigenen Erwartungen sucht. Auch heute bewundern viele Menschen Jesus. Er hat gut gesprochen, er hat geliebt, er hat vergeben. Sein Beispiel hat die Geschichte verändert. Sie bewundern ihn, aber ihr Leben ändert sich nicht. Jesus zu bewundern reicht nicht aus. Es ist notwendig, ihm auf seinem Weg zu folgen. Genau unser Thema. Jesus war es nicht wichtig, Fans zu haben oder Bewunderer. Im Gegenteil, immer dann, wenn man meinte, jetzt hat er seine Fans um sich geschart, dann sagt er irgendwas, wo er sie so krass vor den Kopf gestoßen hat, dass sie sich abgewandt haben, dass sie weggegangen sind. Viele wandten sich von ihm ab und gingen nicht mehr mit ihm. Den Satz lesen wir häufiger. Und am Schluss muss Jesus sogar sagen zu den Jüngern, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Ist es euch auch zu stressig mit mir? Also Jesus hat sich nicht darum gekümmert, dass er genug Likes und Fans hatte. Oder die Sache mit dem Tempel, ja gleich nach dem Palmsonntag ist ja Jesus nicht, hat er nicht die guten Vibes genutzt. Also wenn er einen PR-Berater gehabt hätte, hätte der, glaube ich, am Palmsonntag zu Jesus gesagt, hey, das ist voll gut, jetzt nimm die Masse mit, jetzt geh am besten gleich zum Palast und stell dich dem Herodes, hol ihn raus und mach was draus, ja. Nutz deine Fans, die du hast, verändere die Situation, alle Welt folgt dir nach. Aber Jesus, der geht in den Tempel und macht sich einfach unbeliebt. Der macht Dinge, die macht man nicht. Er schmeißt Händler raus, er stößt Leute vor den Kopf. Hallo, so gewinnt man keine Fans. Aber wer bewundert, ist eben auch schnell enttäuscht, wenn das Idol nicht so verhält, wie man das erwartet. Ja, wenn die Mannschaft nicht abliefert, das geht gar nicht, oder? Und Jesus, man muss mal ganz klar sagen, er hat nach dem Palmsonntag auch nicht abgeliefert. Im Gegenteil, er ist freiwillig in den Abstieg gegangen. Freiwillig in den Abstieg gegangen. Wer macht denn sowas? Wie enttäuschend. Und als sich alle abwenden, selbst Petrus, der ihm bis in den Tod folgen wollte, dann holt ihn nur diese eine Frage von Jesus zurück. Simon, fragt Jesus, liebst du mich? Nachfolger lieben. Und das in aller Unperfektheit. Aber es ist einfach mehr als nur bewundern. Ein Fan schaut zu, ein Nachfolger geht mit. Ein Fan ist ein Mann, der mit nacktem, bemaltem Oberkörper am Spielrand steht, der auf der Tribüne jubelt, der seine Mannschaft anfeuert, der die Aufkleber auf dem Auto hat und das Trikot mit Autogrammen. Aber der Fan spielt nicht mit. Er gerät nicht in Schwitzen, er kämpft nicht auf dem Spielfeld. Aber ich denke, unsere Kirche soll nicht nur ein Stadion sein, wo jede Woche die Fans kommen, zusehen und wieder gehen. Wenn Jesus von Nachfolge spricht, dann kommt Bewegung ins Leben. Matthäus 9, Vers 9 und ganz viele Stellen, folge mir nach. Und das ist tatsächlich wörtlich gemeint, also im Sinne von aufstehen und mitgehen. Und nicht nur zusehen, sondern machen. Also bitte versteht mich nicht falsch. Also es geht nicht darum, dass wir Macher werden, ja, dass wir es irgendwie bringen vor Jesus. Aber wir sollen Täter des Wortes sein. Das ist schon was wir im Neuen Testament lesen. Active Love hieß eine Predigt vor 2 Wochen. Das ist damit gemeint. Aktiv werden, mit dabei sein. Und das kann für jeden was anderes bedeuten. Beten, evangelisieren, helfen, dabei sein. Sucht euch was aus. Ich habe euch mal ganz kurz unsere Agape-Website mitgebracht. Da haben wir nämlich eine neue Seite. Da geht es um Mitarbeit. Also das, ganz konkret, sei Teil der Mannschaft, sei dabei. Steh nicht nur am Spielrand. Schau dich zu, lass dich aufstellen. Das so ein bisschen, das Machen ist so, wie wenn du vom Nachbarn einen Zettel kriegst, wenn der in Urlaub fährt, wo drauf steht, was du tun sollst, um das Haus zu hüten. Also Katze füttern, Fische füttern, Blumen gießen. Und das nützt dir nichts, wenn du das nur liest und dir irgendwo an den Kühlschrank heftest. Weil wenn der Nachbar nach 2 Wochen wiederkommt, dann ist die Katze weg, der Fisch schwimmt mit dem Bauch nach oben und die Pflanze ist vertrocknet, wenn du es nur gelesen hast. Aber wenn du es tust, dann, ja, kleines Beispiel. Dritter Punkt, ein Fan investiert viel, aber ein Nachfolger alles. Jesus sagt, dass wir, bevor wir uns für die Nachfolge entscheiden, die Kosten überschlagen sollen. Ganz cool. Da sagt er in Lukas 14, wer einen Turm baut, berechnet auch vorher die Kosten. Wer mir nachfolgt, soll das bitte auch tun. Und Jesus hat nie die Kosten für die Nachfolge unterschlagen. Es gibt nicht so das Kleingedruckte, wenn man sagt, okay, Jesus, ich folge dir nach und hinterher kommt dann der ganze, so die ganzen Dinge, wo drin steht, das und das und das gehört auch dazu. Und dann sagt er, wenn ich das gewusst hätte, also wäre ich ja nie, hätte ich es nie gemacht. Jesus hat immer mit offenen Karten gespielt. Bei Nachfolge hat er immer gesagt, egal wer ihn gefragt hat, ich will dir nachfolgen. Nachfolge hieß immer, jetzt, sofort und alles. Komplett investieren. Können wir zum Beispiel an Matthäus denken. Matthäus hat auch den Preis für die Nachfolge überschlagen und der kannte sich aus mit Geld. Ja? Der war Zöllner, der wusste genau, wie man rechnet. Und der hat sich das überlegt. Und er beschließt, sein Leben radikal zu ändern. Er gibt seinen Job auf. Ein Großteil seines Geldes gibt er her. Und Matthäus, der eine Schande war für seine Familie, jemand, der seine Seele an die Römer verkauft hat, ein Zöllner, der ist heute bekannt als der Jünger, der das erste Buch im Neuen Testament geschrieben hat. Er hat alles investiert und alles gewonnen. Ich habe so ganz kurz an meinen Vater denken müssen. Ich weiß, der hat sich nicht leicht getan mit dem Glauben. Der ist irgendwann ja regelmäßig in die Kirche gegangen. Der wurde immer wieder herausgefordert in der Predigt. Und irgendwas hat ihn abgehalten. Irgendwie hat ihn abgehalten, diesen letzten Schritt zu tun, Jesus wirklich nachzufolgen. Da haben wir immer gesagt, was fehlt dir denn noch? Du weißt doch schon so viel, woran hängt's denn? Und hat er irgendwann gesagt, wisst ihr was? Ich kann Jesus nicht nachfolgen, weil ich bin ein Kettenraucher. Und ich weiß genau, dass ich habe das Gefühl, ich muss das aufhören, wenn ich Jesus nachfolge, weil das nicht zu diesem Lebensstil passt. Und das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und das fand ich spannend. Also es hat jetzt nie einer in der Predigt gesagt, Manfred, du musst jetzt aber aufhören zu rauchen. Irgendwie hat er das in seinem Kopf gehabt. Und irgendwann hat sie ihn aber so begeistert und gesagt, okay, ich will ein Nachfolger von Jesus sein. Und dann hat er, was eigentlich gar nicht geht, wenn man 40, 30 Jahre lang Kette raucht, mehrere Packungen am Tag, von einem Tag auf den anderen aufgehört, ist Jesus hingelegt und gesagt hat, ich will's nicht mehr. Und wir hatten weiße Gardinen zu Hause. Also, das fand ich echt radikal, muss ich bis heute ihn noch bewundern, weil Nachfolge ist mit einem Preisschild versehen. Das ist so. Ein Fan kennt die Fakten, aber ein Nachfolger kennt die Person. Fans wissen total viel über ihren Star. Ja, wie die Frau, die keinen Film ihres Lieblingsschauspielers verpasst und alle Facts aus dem Privatleben kennt. Aber natürlich kennt sie den Star nicht persönlich. Und ich denke, da muss ich auch wirklich aufpassen. Ich bin so ein Kopfmensch. Und dass ich mein Wissen nicht mit einer Beziehung verwechsle. Ja, bei mir läuft viel über den Verstand. Auch im Glauben. Und ich muss mich immer wieder fragen, aber reicht es, ja, dass ich viel weiß? Kenne ich ihn auch. Das heißt denn nämlich, wer Jesus nachfolgt, der kennt Jesus. Meine Schafe kennen meine Stimme. Ist ganz klar. Die kennen ihren Herrn. Und was da auch dazu gehört zum Kennen ist, die Fans, die lesen die Zeitschriften. Wenn ich beim Friseur bin, dann lese ich was nach über die Leute, die ich irgendwie cool finde. Aber wir müssen nicht nur nachlesen, wir können mit Jesus direkt reden. Das ist nochmal eine andere Qualität von Beziehung. Und was noch wunderbarer ist, das gilt umgekehrt. Jesus kennt mich. Ich meine, welcher Fan kann schon von sich sagen, dass ihn sein Idol persönlich kennt? Hallo. Normalerweise nicht. Und Jesus hat und hatte weltweit Milliarden von Followern. Und er kennt sie alle persönlich. Er kennt uns alle persönlich. Er hat unsere Haare gezählt. Mein Idol kennt mich. Ich finde das grandios. Letzter Punkt. Ein Fan sucht den Kick. Oh, da steht ein Fan, nimmt das Kreuz auf sich. Nein, ein Nachfolger muss es heißen. Also, ein Fan sucht den Kick und ein Nachfolger nimmt das Kreuz auf sich. Als Fan, da will ich was erleben, ja, da will ich Action, da will ich so, ja, dass was passiert. Einen tollen Gottesdienst, eine super Freizeit. Ich will Siege feiern in meinem Glaubensleben. Ich will meine Lieblingslieder singen und ich will meine Lieblingsbibelverse lesen. Und dann verteile ich auch I-Like-Buttons bei den schönen Bibelstellen. Zum Beispiel, oh, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit die alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Yes, like. Super Stelle. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Yes, I like. Ich habe dich je und je geliebt. Natürlich, like. Wie ist es mit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein bisschen intolerant, so vom Grundgedanken her. Ich würde sagen, da schwächen wir das Like mal ein bisschen ab. Oder schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Das mit der Verdammnis habe ich jetzt weggelassen. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Das ist ein ganz kleines Like, aber schon sehr verhalten. Oder wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Nee. Nehme ich mein Herzchen mal wieder weg. Aber es ist so, dass wenn Jesus von Nachfolge spricht, ja, dann ist es leider radikal. Ein Nachfolger zu sein kostet etwas. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Im Alten Testament, wenn man das nachliest, ja, Mose konnte Gott nicht nachfolgen, ohne unter Lebensgefahr vor den Pharao zu treten. Noah konnte Gott nicht nachfolgen, ohne eine Arche zu bauen und sich komplett zu blamieren. Daniel konnte Gott nicht nachfolgen, ohne in die Löwengrube geworfen zu werden. Ist schon ein Anspruch, nachfolgen und Kreuz auf sich nehmen. Und das Herausfordernde, das Schwierige, das klammern wir gerne aus. Wir wollen genießen, ohne zu opfern. Ich habe ein Buch gelesen von Kyle Eidelman, das heißt Not a Fan. Vielleicht kennt ihr das auch, das hat mich sehr inspiriert für die Predigt. Und er schreibt, bei uns Christen geht es oft um Erlösung, aber nie um Hingabe. Es geht oft um Vergebung, aber nie um Umkehr. Es geht oft ums Leben, aber nie ums Sterben. Wisst ihr, was Flexitarier sind? Flexitarier sind Vegetarier, die das aber flexibel handhaben. Also die von Fall zu Fall entscheiden und selten aber doch auch mal ein Fleisch essen. Und manchmal komme ich mir auch vor wie so ein christlicher Flexitarier. Ja, so eigentlich bin ich schon ein Nachfolger, aber es gibt auch Ausnahmen. Und die bestimme ich mir dann selber. Jesus so nah sein, dass man das ewige Leben hat, aber nicht so nah, dass es ein persönliches Opfer kostet. Ich will ein Fan sein, aber kein Fanatiker. Fanatiker sein ist nicht gut. Christ sein, aber nicht übertreiben. Ja, zum Schluss nochmal. Nur ein kurzer Blick auf diese 5 Punkte. Ein Fan bewundert, ein Nachfolger liebt. Ein Fan schaut zu, ein Nachfolger geht mit. Ein Fan investiert viel, ein Nachfolger investiert alles. Ein Fan kennt Fakten, aber ein Nachfolger kennt die Person. Ein Fan sucht den Kick, aber ein Nachfolger das Kreuz. Bitte, und das meine ich jetzt ganz ernst, das ist jetzt nicht als Liste gedacht, so als sozusagen wie so ein Maßstab, wo ich jetzt mit total schlechtem Gewissen da davor stehe und kramgebeugt bin. So ist es nicht gemeint. Oh nein, ich investiere zu wenig, ich liebe zu wenig, ich bin kein guter Nachfolger. Wir sollen uns einfach, denke ich, herausfordern lassen, das immer wieder sozusagen den Maßstab anschauen und den Fußstapfen von Jesus folgen. Das steht in der Bibel, in 1. Petrus, folgt den Fußstapfen von Jesus, das in aller Unzulänglichkeit, aber mit Schwung. Wir müssen es nicht perfekt machen, weil den Schuh können wir uns nicht anziehen. Ja? Den Schritt von Jesus, das geht nicht. Aber trotzdem können wir dabei sein. Die Jünger waren auch nicht perfekt, aber sie haben es gewollt. Ja? Sie haben es vom Herzen gewollt. Und wenn wir dabei sein wollen auf der Nachfolgeseite, dann gilt dieser wunderbare Satz aus Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Das ist das Ziel der Nachfolge, dass wir das Licht des Lebens haben, am Schluss bei Jesus und ja, einfach Gemeinschaft haben mit ihm. Die Band kann jetzt gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich habe mir für mich jetzt vorgenommen, ich möchte kein Fan sein, der am Rand steht und mit den Palmzweigen winkt und dann, wenn es drauf ankommt, einen Rückzieher macht. Ich möchte Jesus mein Herz geben und nicht nur meine Herzchen. Ich möchte lieben statt liken. Und wenn du heute was festmachen willst, dann kannst du das gleich auch tun. Hier an deinem Platz, wenn du sitzt, im Gebet. Du kannst im Anschluss zu den Segnungsteams gehen. Die sind bereit, mit dir zu beten. Wenn du bisher in deinem Leben noch nicht so viel mit Jesus anfangen konntest, hey, dann denk drüber nach, ob du nicht mal ein Fan werden willst, ja, ob du nicht in diese Fangemeinde eintreten willst und sagst, okay, ich mache einen ersten Schritt, ich bin dabei. Denn Jesus ist es wert, dass du ein Fan bist von ihm. Und wenn du schon Fan bist, wenn du schon in dieser Fangemeinde bist, ja, aber du merkst, da ist noch Luft nach oben und du sehnst dich danach, ein Nachfolger zu sein, dann leg das Jesus hin. Dann tu diesen nächsten Schritt. Und wenn du nicht genau weißt, wo du dich einordnen sollst, wo stehe ich denn? Dann bitte den Heiligen Geist. Und ich bin ganz gewiss, dass er dir liebevoll die Wahrheit zeigt über dich, wo du stehst. Du und Jesus, was ist mit euch? Was habt ihr für eine Beziehung? Habt ihr eine Wohngemeinschaft? Da habt ihr eine Beziehung. Ist Jesus bei dir? Ich bete noch zum Schluss. Jesus, danke. Danke, dass du damals am Palmsonntag nicht umgedreht bist. Weil du hast ja gewusst, was passiert. Du hast es gewusst. Und du bist freiwillig in den Abstieg gegangen aus Liebe zu uns. Es ist unglaublich. Danke, danke. Und ich bitte dich, dass da, wo wir gemerkt haben, dass wir nur am Rand stehen, da schenk uns den Mut für den nächsten Schritt in die Nachfolge. Und bitte gib uns einen ehrlichen Blick auf uns selbst. Amen.